2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 3. Februar 2026, ja so circa 4 Stunden vor 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem kommenden Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr. Hier spielt der Tabellen-17., das sind leider wir, gegen den Tabellen-4. Und ja, noch kurz zur Einordnung, heute Abend spielt St. Pauli noch im Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen und Stuttgart morgen im gleichen Wettbewerb in Kiel. Ja, da kann sich also noch in Sachen so Spieltagskader und so einiges verändern und verschieben. Außerdem bin ich gerade auf Reisen und nehme zum ersten Mal seit 11 Jahren von unterwegs auf und hoffe, dass das hier mit der Technik und dem WLAN und Mikro alles gut funktioniert. Das Mikro klebt gerade an einem Windlicht, das ich mir hier aus der Unterkunft genommen habe. Aber scheint ganz gut zu funktionieren. Also wenn nicht, dann schauen wir einfach mal. So, ja, jetzt aber direkt ins Gespräch. Ich habe mir heute VfB-Fan und Podcaster Sebastian eingeladen. Moin Sebastian.
Hallo, moin.
Sebastian, völlig neu hier bei uns im Podcast, du warst noch nie da, auch noch niemanden von deinem Podcast. Insofern die drei Fragen vorweg. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum der VfB Stuttgart und nicht vielleicht die Stuttgarter Kickers zum Beispiel?
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, im Millerntor zu Gast zu sein. Und ja, ich bin Sebastian, ich bin Ende 40, zweifacher Familienvater, seit ja schon mehr als 25 Jahren VfB-Fan und schreibe schon seit 2014 mit dem Andreas den Vertikalpass.de, einen VfB-Blog, also da sind wir fast gleich alt. Und seit 2019 mache ich mit dem Ricky einen Podcast STR natürlich auch zum VfB Stuttgart. Der Podcast heißt seit 2023 jetzt VfB-STR und ist tatsächlich auch der offizielle Verein Podcast vom VfB Stuttgart.
Ja, okay. Ich habe mich jetzt halt immer gefragt, sprecht ihr das SDR aus oder wie auch immer, also SDR, das ist der Code vom Flughafen in Stuttgart, ne?
Genau, ist der Code vom Flughafen und wir nennen es tatsächlich SDR und als wir damals den Podcast ins Leben gerufen haben, beziehungsweise Ricky, da war der VfB noch weit davon entfernt, dass das Flughafenkürzel irgendwann mal eine Rolle spielen würde für uns Fans, aber tatsächlich mittlerweile sind wir ja auch europäisch unterwegs und umso schöner ist es, dass wir das SDR schon im Namen haben und das schon seit 2019. Ja, und was ich so in meinem Leben mache, wenn ich nicht gerade über an VfB rede oder schreibe, dann kümmere ich mich darum, dass mehr Leute aufs Rad steigen. Ich bin im Marketing tätig in der Fahrradindustrie und also wenn man mein Leben so ganz kurz zusammenfassen will, ist es Familie, Fußball, Fahrrad. Also kann ich ganz gut mitleben.
Naja, okay, alles klar. Genau. Ja, schön. 25 Jahre hast du gerade gesagt, bist du schon dabei, was wahrscheinlich auch erklärt, warum du zum VfB gehst und nicht zu den Kickers, weil die da schon verschwunden waren, glaube ich, aus den höheren quasi Gefilden. Was war dein erstes Spiel, weißt du das noch?
Ja, tatsächlich habe ich es auch nochmal rausgesucht. Also man hört es mir vielleicht an, kein schwäbischer Dialekt. Das liegt daran, dass ich ja auch vor jetzt dann 26 Jahren von Ostwestfalen nach Stuttgart gekommen bin und habe da damals gleich den Andreas getroffen als Kollegen und der ist halt wirklich VfB-Fan von Kindesbeinen an und der hat mich dann irgendwann mal mitgenommen zum VfB und damals natürlich Abstiegskampf, da ging es gegen Energie Cottbus, April 2001, 1-0 gewonnen zum Glück vom VfB durch ein Tor von Balakow. Ja, und am Ende konnten wir dann knapp die Klasse halten. Ich sag schon wir, also mittlerweile ist es ja wir. Und danach ging es dann für den VfB tatsächlich bergauf. Also erst Platz 9, dann Platz 2, Champions League, dann 2003 Heimsieg gegen Prime Manchester United. Klar, die Meisterschaft 2007 und dann danach eigentlich das Ganze auch wieder rückwärts, inklusive zwei bitteren Abstiegen und vielen Skandalen. Und ja, die letzten Jahre ging es dann wieder bergauf. Sebastian Hoeneß und wir spielen jetzt in Madrid und in Turin. Also wirklich eine wilde, wilde Reise, die mit dem Spiel gegen Cottbus begann für mich.
Ja, ja. Wenn man an Balakow denkt, muss man ja auch unweigerlich an das magische Dreieck denken. Ne?
Genau.
Okay, alles klar. Bei Cottbus ist mir gerade noch eingefallen, Eduard Geier, der war wahrscheinlich auch noch Trainer 2001.
Garantiert, ja, ja.
Ja, ja, genau. Gut, alles klar. Komm, dann lass uns reingehen. Danke für die Vorstellung und schön, dass du hier bist. Ich sag mal kurz in zwei, drei Sätzen, wie ich den VfB diese Saison wahrgenommen habe. Also irgendwie so wochenlanges Geschacher um Woltemade mit Bayern. Dann in die Saison gar nicht so gut gekommen. Irgendwie Niederlagen und knapp bei Braunschweig im Pokal weitergekommen. Und irgendwie ist bei euch nach dem 2-0 gegen St. Pauli am 4. Spieltag so der Knoten geplatzt. Sag uns doch mal ein bisschen, was seitdem geschah.
Ja, seitdem hat der VfB tatsächlich nicht mehr so viele Spiele verloren. Ne? In der Hinrunde waren es ganze 5 Niederlagen und ich glaube 2 davon waren gleich am Anfang gegen Freiburg und gegen Cottbus und dann konnten wir gegen euch gewinnen und danach lief es halt eigentlich komplett und die Spiele, die wir dann noch verloren haben, eins davon gegen den HSV, was du auch im Leben nicht verlieren darfst und die anderen beiden gegen Leipzig und gegen die Bayern und auch die, würde ich sagen, muss man nicht unbedingt verlieren. Das klingt jetzt komisch, wenn man bedenkt, dass wir zu Hause 0-5 gegen München verloren haben, aber es stand relativ lange 0-0, wir haben die Chance auf die Führung, wir dann wegen Abseits, vermeintlichem Abseits weggepfiffen. Nee, und danach lief es dann halt, die Mannschaft hat sich gefunden und ich glaube auch, dass Sebastian Hoeneß einen guten Weg gefunden hat, diese Dreifachbelastung zu kompensieren durch eine Rotation. Das war ja ein Thema, lange hat er gar nicht rotiert und dann hat er auf einmal, glaube ich, 10 oder 11 Spieler rausrotiert und das hat sich jetzt so ein Stück weit eingependelt in eine gute Rotation, die die Mannschaft auf einem sehr, sehr stabilen Niveau hält.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, so der Erfolg kam auch so mit Undav wieder zurück. Der war, glaube ich, so nach dem 2. Spieltag irgendwie verletzt bis zum 7., 8. Spieltag. Und dann irgendwie, als der auch wieder kam, dann hat es nochmal richtig geballert irgendwie so. Und so wie ich das wahrnehme, irgendwie so die Erfolgsgaranten aktuell bei euch, so in der Offensive halt Leveling und Undav natürlich, den kann man natürlich gar nicht wegnehmen. Ne? Ist das so?
Ja, aber ich muss sagen, dass sich viele Spieler, wenn sie denn mal in so einer kleinen Formdelle waren, da auch wieder rausgekämpft haben. Ne? Also mein Paradebeispiel ist Chris Führich, der letzte Saison wirklich keine gute Zeit hatte und der ist dann auch von der Bank irgendwie jetzt immer stärker geworden, hat einen riesen Impact, wenn er eingewechselt wird. Also der hat sich komplett wieder rausgekämpft. Ein Atta Karasor hatte auch so eine leichte Formdelle, auch der ist wieder so gut, wie er in seinen besten Zeiten war. Ja. Auch in der Abwehr haben sich alle stabilisiert, also aktuell würde ich sagen, gibt es kaum einen Spieler, bei dem man sagen kann, der ist nicht in Bestform. Alex Nübel kann man mit dazuzählen, der immer häufiger zu Null spielt, wichtige Punkte festhält. Also das passt gerade richtig, richtig gut.
Ja, das war auch so. Ich finde, ein wichtiger Mannschaftsteil ist auch eure Doppelsechs, finde ich. Mit Stiller und Karasor. Und ich hatte das Gefühl, Stiller war auch Anfang der Saison völlig aus der Form. Das war so in den Bewegungsabläufen, so wie ich ihn gar nicht so kannte. Und dann ist auch immer Karasor, hat er ein paar Spiele gar nicht gespielt, weil Schema dann irgendwie immer gespielt hat. Und jetzt haben die sich aber quasi wieder eingespielt. Und seitdem das so ist, ist das auch so ein Stabilisationsfaktor, finde ich, die beiden, ne?
Ja, total. Und du hast Schema angesprochen. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Neuzugang, weil eigentlich haben ja Stiller und Karasor 2 Saisons durchgespielt. Also in der ersten Saison, in der Vizemeistersaison, da gab es kein Backup für die Doppel-6. In der letzten Saison kam dann Yannick Keitel dazu. Der hat halt überhaupt nicht funktioniert. In Stuttgart ist jetzt in Augsburg. Berlin, ne? Genau. Und dann kam halt Schema und das war ja auch so eine komplette Blankokarte, weil niemand wusste, was man von dem erwarten kann. Und der hat sich dann sehr, sehr schnell in die erste Mannschaft reingespielt, hat dann Atakan Karasor, immerhin dem Kapitän, auch den Startelfplatz relativ schnell streitig machen können. Hat dann neben Stiller gespielt, hat richtig, richtig gut gespielt. Sebastian Hoeneß hat gebetsmühlenartig wiederholt, das ist ein junger Spieler, da werden auch Leistungsschwankungen kommen. Die kamen dann halt auch, dann saßen wieder ein bisschen mehr draußen. Atakan Karasor hat sich zurückgekämpft, hat gute Spiele gemacht. Das war am Anfang der Saison echt nicht der Fall. Und jetzt haben wir tatsächlich den Luxus zu sagen, wenn wir die Startelf für morgen für Kiel tippen oder auch für Samstag, dass wir sagen können, okay, Stiller wird wahrscheinlich beide Spiele von Anfang an machen, aber neben ihm wird einmal Schema und einmal Karasor spielen.
Wie und in welchem Spiel, das schauen wir dann einfach mal. Du hast es gerade gesagt, ihr habt eine Dreifachbelastung. Ihr spielt in der Euroleague und seid jetzt in den Playoffs gelandet. Ne? Also wie ist denn das so gelaufen? Also ich fand das jetzt ein bisschen knapp und ich habe auch die Kritik mitbekommen, dass ihr irgendwie zwar gewonnen habt gegen Young Boys Bern, aber das irgendwie, ja, man hätte sich gewünscht, glaube ich, viele Fans, dass das vorher klar wird und ihr direkt weiterkommt ins Achtelfinale. Jetzt habt ihr halt zwei, ich sage nicht Bonusspiele, aber Playoffspiele gegen Celtic Glasgow. Wie nimmst du das wahr?
Ja, also von der Terminstrecke her ist es natürlich die Hölle. Also der VfB hat jetzt im Februar, ich glaube, dann 7 Pflichtspiele. Und diese 2 Spiele in der Europa League, um sich nochmal fürs Achtelfinale zu qualifizieren, hätte es nicht wirklich gebraucht. Und klar haben wir jetzt das glückslos Celtic bekommen. Und ich glaube, viele VfB-Fans würden vieles dafür tun, einmal im Paradise spielen zu dürfen. Aber wenn es schlecht gelaufen wäre, hätten wir gegen Razgrad gespielt in Bulgarien. Das hätte genauso gut passieren können. Und dann wären die Reaktion nicht ganz so euphorisch gewesen. Genau, aber Europa League ist ein gutes Stichwort, weil wenn wir über eine wirklich gute Hinrunde sprechen, Platz 5 in der Liga, 5 Niederlagen habe ich angesprochen, von denen viele unnötig waren, Dann müssen wir natürlich auch drüber sprechen, dass der VfB die Spiele in Basel und in Istanbul verloren hat. Und ich war bei beiden vor Ort und Basel war wirklich, also ein absolutes Freakspiel. Das darfst du im Leben nicht verlieren. Ich weiß nicht, wie der VfB das 2-0 verlieren konnte. Wir hatten so viele Chancen und du hast auf jeden Fall da ein bis drei Punkte liegen lassen, die dir dann auch gereicht hätten, um dich direkt zu qualifizieren. Istanbul war auch so ein ganz, ganz wildes Spiel, dass man auch nicht unbedingt verlieren muss, aber da war die Stimmung auch wirklich so dermaßen laut und feindselig und so weiter. Also da kann ich schon die Mannschaft auch verstehen, dass sie sich da halt ein bisschen hat verunsichern lassen. Jetzt erst vorletzte Woche haben wir in Rom gespielt, auch das wurde verloren und nur in Deventer konntest du gewinnen. Also von den 4 Auswärtsspielen hat der VfB 3 verloren. Und jetzt auch das letzte Heimspiel in der Europa League gegen Bern. Ja, wir haben das gewonnen mit einem späten Treffer von Schema. Aber die ersten 10 Minuten, die waren so unfassbar überlegen vom VfB. Und es steht nach 7 Minuten 2-0. Und du denkst dir, da spielt wirklich ein Bundesligist in der ersten Pokalrunde gegen Regionalligisten. Und dass man sich das dann nochmal so aus den Händen gleiten lässt, dass es dann zum Ausgleich kommt und Bern dann sogar Chancen auf den Siegtreffer hat, das darf einfach nicht passieren.
Na gut, und ist es nun mal so, wirst du denn nach Glasgow reisen?
Das ist tatsächlich der Plan. Das ist ja am 19. Februar, glaube ich, das Spiel. Ja, genau. Und wenn wir Glück haben, dann haben wir tatsächlich das Privileg, dass wir hin und wieder mit dem VfB mitreisen können, wenn die noch irgendwo ein Plätzchen frei haben. Und das könnte für Glasgow klappen. Also drückt mal die Daumen, weil ja, einmal im Celtic Park zu sein, das wird mir schon ganz gut reinlaufen.
Ja, ich war da auch schon. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis so vom Stadion her, vom Erlebnis her. Ja. Okay. Gut, ja, nochmal ganz kurz, ich habe das ja vorhin mal in meiner Zusammenfassung gesagt, so, ne, also Woldemade ist längst vergessen, ihr freut euch über die vielen Millionen, die da angekommen sind, aber so richtig vielen tut er nicht mehr, oder?
Ja, Wahnsinn, oder? Also ich finde, dass niemand mehr über Woldemade spricht, zeigt ja perfekt, wie gut der VfB jetzt in dieser Saison unterwegs ist. Und klar, dieses Sommertheater hat natürlich ja Spaß gemacht, weil wir in Stuttgart sind ja schon so ein bisschen gebranntes Kind, wenn es darum geht, dass Spieler zu den Bayern gehen, ne? Sei es ein Gomez, sei es ein Benjamin Pavard, also dass die Bayern halt unsere besten Spieler wegkaufen, das kennen wir ja und das mögen wir halt überhaupt nicht natürlich und wenn sich dann mal ja verantwortlich hinstellen und sagen, nö, wir verkaufen nicht, ihr müsst halt mehr Geld bieten und die Bayern sagen, nee, machen wir nicht, weil so viel Geld bietet ja sowieso niemand und dann kommt halt wie so ein durchgeknallter englischer Club um die Ecke und bietet halt so viel Geld, also das hat schon wirklich viel Spaß gemacht. Natürlich auch mit ein bisschen Bauchschmerzen, weil er so spät gegangen ist. Man hat ja auch an der Reaktion von Sebastian Hoeneß gemerkt, okay, dem passt das gar nicht, weil er das ja irgendwie kompensieren hätte müssen. Aber es kam ja eigentlich gar kein Spieler für Woltemade als Ersatz. Und ja, jetzt haben sie es irgendwie geschafft, dass dann Demirovic und Undav das kompensieren. Jetzt in der Winterpause kam noch Jeremy Arevalo aus der zweiten spanischen Liga. Mhm. Ist aber eher ein Vorgriff für die kommende Saison und ist auch ein komplett anderer Spielertyp als Nick Woltemade. Ich glaube, der ist 1,78 und damit ja gefühlt 30 Zentimeter kleiner als Nick Woltemade. Also mal gucken, der konnte beim VfB bislang noch gar keine Minuten sammeln. Aber wie gesagt, ist ein Vorgriff auf die kommende Saison und wird da ganz, ganz langsam rangeführt.
Ja. Ich meine, eigentlich habt ihr ja auch einen wirklich guten Sturm, auch ohne Woltemade mit Demirovic da, also und mit Undav natürlich und Leveling, der ja auch irgendwie so mit in Sturm gezählt wird. Nur das Problem ist ja immer dann, dass Demirovic schon mit dem Körper Probleme hat, ne? So nämlich das war die letzten Jahre.
Ah, ich glaube, das ist gar nicht so. Also man müsste jetzt mal die Statistiken angucken. Ich glaube, der ist nicht häufig verletzt. Der war jetzt halt bei uns halt einmal schwerer verletzt, aber ich glaube, über seine ganze Karriere hat er gar nicht so viele Fehlzeiten. Und in der Saison war es halt so, dass ich quasi Undav und Demirovic so die Klinke vom Reha-Zentrum in die Hand gegeben haben. Also erst war Undav verletzt, als er wieder fit war, war dann Demirovic verletzt. Und zwischendurch musste mal für ein, zwei Spiele dann auch Leveling und Thiago Tomasch irgendwie vorne drin spielen. Also da, glaube ich, hat der VfB durchaus noch Bedarf an einem weiteren Stürmer und gerne auch ja so einen Stürmer mit so komplementären Fähigkeiten zu den anderen beiden. Also zum Beispiel jemand, der halt sehr, sehr kopfballstark ist, weil das sind jetzt weder Undav noch Demirovic oder einer, der halt unfassbar schnell ist, weil auch das trifft auf die beiden nicht zu.
Mhm. Silas ist ja ein Spieler, der nun auch etliche Jahre bei euch verbracht hat. Ich glaube sogar aus der eigenen Jugend kam oder U23,
bin
ich
mir ja, der kam auch vom FC Paris damals.
Ja, okay. Aber schon lange bei euch. Und der hat auf jeden Fall eine große Verletzungshistorie, aber ist ja jetzt auch im Winter nach Leipzig gewechselt, hat ja unfassbares Tor geschossen. Wie hast du das wahrgenommen?
Genau, er ist Tor gegen Leipzig, für Mainz geschossen.
Für Mainz in Leipzig, genau.
Genau, also in Leipzig. Ja. Und ich garantiere dir, es gibt keinen VfB-Fan, der sich nicht unfassbar über dieses Tor gefreut hat, weil erstens ist natürlich Leipzig ein Konkurrent für uns um die Tabellenplätze. Ja, und also ich glaube, wir alle fühlen so ein bisschen mit Silas mit, weil er auch ein Spieler ist, der uns ja schon halt durch die Niederung der zweiten Liga begleitet hat, der da Tore für uns geschossen hat, der dann in der Corona-Zeit Tore geschossen hat, also diese Sololäufe gegen Mainz und ich glaube gegen Gladbach vorletztes Jahr in der Vizemeistersaison, dann dieses unfassbare Tor nochmal am 34. Spieltag gegen Gladbach, dann gab es ja noch die Geschichte da mit seiner Identität, weil er kam ja mit einem anderen Namen zu uns und dann hat man ja auch diese ganze Geschichte da festgestellt, dass er da quasi den Fängen seines Spielerberaters war, unter falschen Namen nach Frankreich gekommen ist und Pass einkassiert und so weiter und sich dann hier quasi offenbart hat. Also er ist so ein Stück weit VfB-Historie und wir uns alle ja gewünscht, dass er nach seinen schweren Verletzungen, also er hat ja beim VfB sowieso schon Kreuzbandriss und eine schwere Schulterverletzung, jetzt dann nochmal eine schwere Verletzung, dass er irgendwie diesen Kader auch noch bereichern kann. Aber also ich glaube, zwischen ihm und Sebastian Hoeneß, ich will nicht sagen, dass es menschlich nicht gestimmt hat, aber so vom Art Fußball zu spielen, passte, glaube ich, Silas mit seiner ungestümen Art einfach in diesen Hoeneß-Fußball nicht rein. Und deswegen war es auch, glaube ich, ganz gut, dass er jetzt dann den Weg nach Mainz gegangen ist, weil bevor bei uns auf der Tribüne sitzt, möchte ich ihn halt spielen sehen und möchte sehen, dass er solche Tore erzielt, wie jetzt halt gegen Leipzig.
Ja, ist auch fest verpflichtet worden, ne?
Ja.
Ja. Ja, du kannst dir ja vorstellen, wie ich dieses Spiel wahrgenommen habe. Also aus Sicht der Tabelle, ich war natürlich ganz schön angefressen, dass irgendwie Leipzig, die eigentlich ja immer sehr, sehr gut zu Hause sind, irgendwie dann noch gegen Mainz irgendwie dann ein 1-0 aus der Hand geben. Ja. War ich nicht ganz erfreut drüber, kann ich nur sagen. Ja, ihr seid jetzt ja auch wieder gut aus der Winterpause gekommen, sehr erfolgreich. Wie süß schmeckt denn eigentlich ein Sieg gegen Freiburg? Ein 1-0-Sieg.
Ja, also ich könnte jetzt sagen, das ist ein Gegner wie jeder andere, aber die räumliche Nähe macht es natürlich schon so ein bisschen speziell. Und ich glaube, in Freiburg sagt man mal ganz gerne, das ist ein Derby. Unser einziges Derby ist halt das gegen KSC und vielleicht noch gegen die Kickers. Aber trotzdem so ein Sieg gegen die Nachbarn, das macht halt schon Spaß, weil die uns auch lange Jahre immer mal wieder das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Hinspiel haben wir auch verloren. Und ja, jetzt das 1-0 war wirklich dann schön zu sehen. Also späte Tore schmecken besonders gut. Und jetzt letzten drei Spiele gegen Freiburg im Neckarstadion ging jetzt 5-0, 4-0 und 1-0 aus. Also da guckt man schon ganz gerne drauf.
Da kann man sich nicht beschweren. Ne? Okay, gibt es noch irgendwas zum Sportlichen zu sagen gerade? Also ich nehme nochmal mit, ne? Ihr seid erfolgreich. Klar, auf Tabellenplatz 4, das spricht für sich. Ihr seid noch in allen drei Wettbewerben dabei. Ist noch irgendwas zu sagen sozusagen zum Sportlichen gerade bei euch?
Es läuft halt einfach, ne? Also wir haben vielleicht so ein bisschen ein Thema Effizienz und Chancenverwertung, dass dann teilweise doch ein bisschen viele Chancen liegen gelassen werden, was uns, wie gesagt, auch in der Europa League dann Punkte gekostet hat. Das einzige Spiel, was wir in der Liga in diesem Jahr nicht gewonnen haben, war gegen Union Berlin. Auch da führt man, hat da noch gute Chancen, macht sie halt nicht. Und dann spielst du halt nur unentschieden. Aber grundsätzlich habe ich echt das Gefühl, dass der VfB in diesem Jahr, also im Jahr 2026, echt so da angekommen ist, was er auch wirklich zustande im Leisten ist. Du hast ein starkes Team, du hast einen großen Kader, also mittlerweile auch nicht mehr nur eine Startelf, sondern anderthalb Startelfen quasi, wo Sebastian Hoeneß dann sich entscheiden kann, spiele ich zum Beispiel mit dem Elhanous oder spiele ich dann doch mit dem Führig. Also er kann in der 60. Minute, wie gegen Freiburg geschehen, einfach zwei deutsche Nationalspieler einwechseln. Also das ist jetzt mittlerweile kein Glück mehr und kein Lauf mehr, sondern das ist einfach Substanz. Das ist halt so schön zu sehen, was der VfB ja in den letzten Jahren da hat aufbauen können und dass man sich jetzt wirklich einfach oben in den Top 5 der Tabelle festsetzen kann und dass wir jetzt einfach schon 12 Punkte Vorsprung auf Platz 7 haben. Das ist absurd.
Ja, da kann man schon mal sagen, das wird ein schweres Spiel, aber welches ist das nicht bei uns gerade in diesen Wochen? Insofern, ja, okay. Vielleicht mal weg vom Sportlichen. Was ist denn so Thema gerade vielleicht oder Themen auf Vereinsebene oder Fan-Ebene? Gibt es da irgendwas, was hier nicht angekommen ist im hohen Norden?
Also es gibt tatsächlich gerade gar nicht so viel. Wir haben gestern aufgenommen, das ist eigentlich erschreckend. Es läuft sportlich gut und auch vereinspolitisch ist es relativ ruhig oder sogar komplett ruhig, weil vieles richtig läuft. Also der letzte nicht Skandal, aber da, wo es mal laut wurde und wo viel drüber geredet wurde, war er tatsächlich der Investoreneinstieg damals von Porsche, ist auch schon ein bisschen her, und halt mit Lutz Meschke, der dann halt in den Aufsichtsrat kam und da dann doch relativ viel Macht beansprucht hat. Und da gab es dann wirklich einen offenen Konflikt zwischen Lutz Meschke als Aufsichtsratmitglied und der Fanszene, die dann auch entsprechende Banner im Stadion gezeigt hat. Ist aber, wie gesagt, auch schon alles wieder ein bisschen her. Lutz Meschke ist gar nicht mehr Teil des Aufsichtsrats. Zwischendurch war es ja auch so, dass der Aufsichtsratsvorsitz nicht mehr in Hand des e.V. war. Auch den hat man sich zurückholen können. Und gestern ist dann noch verlautbart worden, dass auch die stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzende, dass da auch dieser Posten jetzt zurückgegangen ist an den e.V. Also auch da konnten die e.V.-Rechte gestärkt werden. Der Einfluss der Investoren, so wie es aussieht, wurde wieder zurückgefahren. Vielleicht auch, weil die Investoren jetzt gar nicht so groß Lust auf Einflussnahme haben, also sind ja namentlich vor allen Dingen Porsche und Mercedes. Also auch da läuft es wirklich gut und das waren so Themen, die, wenn es mal sportlich lief, meistens dann im Fokus standen, weil es im Aufsichtsrat und im Präsidium gekracht hat. Aber das neu gewählte Präsidium, die im letzten Jahr im März gewählt wurden, die machen es richtig, richtig gut.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, das ging ja über Wochen und Monate. Fanszene hat sehr viel kommuniziert zu dem Thema halt auch. Und genau. Gut. Okay. Kommen wir mal jetzt so langsam zeitlich gesehen in diese Woche. Ich habe ja gesagt, wir spielen heute Pokal in Leverkusen, ihr spielt morgen in Kiel. Also A, vielleicht mal, was rechnest du dir da morgen aus? Wie wichtig ist der Pokal für Stuttgart? Und hat das eventuell auch Auswirkungen auf das Spiel am Samstag in Hamburg?
Also das Spiel ist wahnsinnig wichtig, weil unter Sebastian Hoeneß ist der VfB zu einer Pokalmannschaft geworden. Auch das kann man festhalten. Der hatte ja sein allererstes Spiel für den VfB im Pokal, ich glaube, es war sogar das Viertelfinale, in Nürnberg. Da war er ja gerade mal 24 Stunden da und dann natürlich alle ganz euphorisch nach Nürnberg gefahren und dann hat uns Enzo Mio ins Halbfinale geschossen und dann, da war es das Halbfinale, aber dann Schluss gegen Frankfurt, dann sind wir mal spät gegen Leverkusen ausgeschieden, natürlich dann im letzten Jahr der Titel und jetzt haben wir wieder nur noch einen Sieg zwischen uns, um dann wieder im Halbfinale zu stehen und ich glaube, wenn das ein Heimspiel wird, dann kann man fast jeden schlagen und deswegen, also ich will auf jeden Fall in Kiel gewinnen, so lange wie möglich in den drei Wettbewerben bleiben und ja, wie gesagt, also wir sehen uns schon wieder im Olympiastadion stehen.
Kann man ja auch. Ich meine, ihr habt dann wahrscheinlich die einfachste Konstellation jetzt im Viertelfinale. Ich hätte mir ja so gern gewünscht, dass wir zu Hause gegen Kiel spielen. Haben dann natürlich mit auswärts in Leverkusen echt so oft gut Deutsch die A-Karte gezogen.
Definitiv, also, ja.
Ne, also hätte auch auswärts in Leipzig und Bayern sein können. Alles sehr unangenehm irgendwie. Also da habt ihr schon das richtige Losglück gehabt, würde ich sagen, ne?
Auf jeden Fall, aber ich glaube, der VfB ist auch gewarnt mit Auswärtsauftritten im hohen Norden, weil gerade erste Runde gegen Braunschweig war ein super schwieriges Spiel. Also da haben wir wirklich Glück, dass man überhaupt noch mit dabei ist. Dann hat man seine Seriosität so ein Stück weit zurückgefunden und ist dann ja doch jetzt relativ easy jetzt bis ins Viertelfinale reingecruised.
Ja, ja. Eigentlich wollte ich dich wissen, wollte ich dich fragen, ob das irgendwelche Auswirkungen haben kann, auch auf das Spiel am Samstag, so dass, sag ich mal, rotiert wird. Aber du hast ja nun auch schon erwähnt, dass ihr irgendwie mittlerweile zwei vollwertige Mannschaften habt. Insofern spielt das wahrscheinlich gar keine Rolle, ne?
Nee, ich glaube wirklich, dass der VfB in diesem Dreitagesrhythmus ist. Ne? Wir spielen jetzt halt oder haben relativ häufig Donnerstag, Sonntag gespielt. Jetzt ist es halt Samstag, Mittwoch und ich glaube, die Mannschaft hat echt jetzt diesen Rhythmus reingefunden. Und erstaunlich ist, in der letzten Saison, als wir Champions League gespielt haben, hat es ja auch diesen Rhythmus gehabt. Und als wir dann aus der Champions League ausgeschieden sind, da kam dann diese Delle mit den vielen verlorenen Heimspielen. Eins gegen euch. Und wenn man da mit Leuten aus dem Verein gesprochen hat, da gab es schon einige, die gesagt haben, ja, das liegt auch ein Stück weit daran, dass dieser Rhythmus weg ist, den man die ganze Hinrunde quasi gehabt hat. Und auf einmal fehlt dieses Spiel unter der Woche, dann fehlt auch ein bisschen Spannung vielleicht. Und deswegen glaube ich, dass diese englische Woche für den VfB eigentlich kein Problem ist. Und auch was die Aufstellung angeht, was den Kader angeht, wie gesagt, der ist breit genug. Da wird sich Sebastian Hoeneß, glaube ich, schon was überlegen. Aber das ist halt mittlerweile tatsächlich der Alltag beim VfB.
Ja, klar. Da muss ich mal kurz überlegen. Also wir haben ja auch schon die zweite englische Woche. Wir hatten ja letzte Woche das Nachholspiel zu Hause gegen Leipzig.
Ja, stimmt, ja.
Sind wir da jetzt auch schon in diesem Modus drin? Oder weil wir ja, ich sag mal so, wir haben halt eine erste Elf mit vier, fünf Spielern, die man gut bringen kann vielleicht dann von der Bank. Ja, bringt uns das was? Ich weiß es gerade nicht. Klingt eher so, als wenn das ein Nachteil für uns wäre. Auch wenn wir einen Tag mehr quasi gehen, also dann auch Regeneration haben natürlich, ne? Okay, wie meinst du denn, möchte Stuttgart, gibt es irgendwie so ein bisschen zwei Gesichter, Stuttgart zu Hause, Stuttgart auswärts, auch von der taktischen Ausrichtung her irgendwie oder so? Oder?
Nee, in der Regel nicht. Also die Mannschaft ist ja echt gefestigt, glaubt an sich und ja, wir spielen zu Hause eigentlich anders als auswärts. Und klar, die Frage ist halt, wer jetzt morgen dann gegen Kiel aufläuft, dann wird man ungefähr oder vielleicht erahnen können, wer dann am Samstag aufläuft und auch wieder komplett falsch liegen. Nee, also der VfB, glaube ich, wird zu euch ans Millantor kommen und versuchen, sein Spiel zu machen. Und das wird halt so aussehen, ja, wie die letzten Spiele auch.
Ja, da gibt's so immer so, sag ich mal, auch so Pärchen, wo man wechseln kann. So Führig, Nathai, ne? Mittelstädt, Hendricks. Kann man
genau, ich habe mir tatsächlich einfach mal die Aufstellung aus dem Hinspiel rausgesucht. Und wenn wir die kurz durchgehen würden, also Alex Nübel wird definitiv spielen. Fabian Bredlow, der zweite Keeper, ist bei uns ja der Copa-Keeper, also der spielt im Pokal, hat sich aber im Spiel gegen Bern, da hat er auch gespielt, hat er sich leicht verletzt. Also wenn der fit sein sollte, wird morgen gegen Kiel wahrscheinlich Fabi Breto spielen. Das heißt, Alex Nübel ist am Samstag so oder so definitiv wird er im Tor stehen.
Und ausgeruht,
genau. Unsere Innenverteidigung ist halt Jeff Chabot, Finn Jeltsch. Also Stand jetzt ist das, würde ich sagen, unser Pärchen, was innen spielt. Du hast noch einen Frakes, der aus einer Verletzung zurückkommt. Du hast noch einen Ramon Hendricks, der auch Innenverteidigung spielen kann. Dann Axel Zagadou war auch wieder verletzt, kommt mal wieder jetzt zurück, wird aber glaube ich nicht spielen, also ich denke Chabot Jeltsch.
Er hat zwei Spiele gemacht, glaube ich, oder so, ne?
Ja, genau, also der weiß nicht, ob der jemals noch mal dauerhaft spielen kann, aber wir müssen hinterher noch ganz kurz über Nicolas Nati sprechen, unser heimlicher Neuzugang. Aber noch kurze Aufstellung, auf links hast du dann die Möglichkeit, mit Maxi Mittelstädt zu spielen oder mit Ramon Hendricks, also die beiden kannst du halt gegeneinander austauschen. Rechts das gleiche mit Asignon und Wagnermann, Hinspiel hat Asignon gespielt, das kann genauso gut Wagnermann spielen. Dann hast du die Doppel-Sechs, das hatte ich ja schon angesprochen, Stiller, Cema, Karasor, ja. Cema, also zwei von dreien werden spielen. Und auf den Flügeln hast du dann halt mit Leveling und Chris Führig zwei, mit Thiago Tomasch, der auch aus der Verletzung zurückkommt, vielleicht sogar noch einen dritten, mit Badreddin Buanani noch einen vierten, also die vier werden die zwei Außenpositionen besetzen und auf der hängenden neun oder auf der zehn hast du dann mit Elchanus, Nicolas Nati und Dennis Undav eigentlich auch drei Spieler, wenn Demirovic dann vorne drin stürmen sollte. Also da gibt's schon genug Personal, wo man keine Bauchschmerzen hat, wenn die auf dem Startelfbogen auftauchen.
Ja, klingt nicht so erbaulich für uns. Sag mal, du wolltest noch was sagen zu Nati, ne?
Ja, genau. Wenn wir über die Neuzugänge reden, haben wir natürlich, die habe ich gerade schon alle aufgezählt, ne? Thiago Tomasch, Badreddin Buanani, Loris Asignon und Cema. Also die sind ja alle Startelf-Kandidaten, ohne dass man jetzt sagt, die sind jetzt komplett durch die Decke gegangen, aber die spielen alle eine gute Rolle. Dabei darf man natürlich auch nicht vergessen, also Tomasch, Buanani und Asignon, die haben auch 40 Millionen zusammen gekostet. Das ist ja auch nicht so wenig. Aber die spielen eine gute Rolle im Kader. Da kann noch ein bisschen mehr kommen, aber es ist ja auch ihre erste Saison. Also da glaube ich schon, dass es noch weitergeht. Genau, aber der Neuzugang, über den wir uns natürlich am meisten freuen, ist Nico Nate. Der ist ja auch schon ewig beim VfB und war eigentlich auch kurz davor, Sportinvalide zu sein. Der hatte einen Knorpelschaden im Knie, hat super wenig Einsätze bekommen, dann war er wieder verletzt, dann hat er mal in der zweiten Mannschaft gespielt, dann war er da auch wieder raus wegen irgendwelcher Geschichten. Also ich hätte wirklich keine hohen Geldbeträge mehr drauf gewettet, dass der nochmal in der Bundesliga komplett ankommt. Ist er. Also der ist jetzt fit, ist super wichtig für den VfB. Du siehst auch im Spiel, der vertraut seinem Körper wieder komplett und der kann eigentlich jede Position spielen. Er kann auf der 10 spielen, auf der 8, auf der 6, der kann linke Verteidigung spielen und der kommt jetzt in dieser Saison schon auf 18 Einsätze und ich habe mal geguckt, das ist exakt genauso viel wie in den drei Saisons davor zusammengenommen.
Ah, okay. Ja, auch spannend, das wusste ich nicht, dass er so sehr polyvalent ist und auf so vielen Positionen spielen kann. Mhm. Okay, gut. Danke nochmal für die Einordnung.
Gerne.
Ich glaube, damit haben wir es auch ganz gut irgendwie zusammengefasst, aus sportlicher Sicht. Wie sieht es denn so aus? Alle Karten abgenommen, Fanblock komplett ausgereizt in Hamburg. In der Regel ist das ja so, also im Millantor. Weißt du da was Näheres?
Ich weiß nichts Näheres, aber ich glaube, es wäre das erste Mal seit langer, langer Zeit, wenn der Gästeblock nicht voll wäre. Also aktuell ist es so, wenn der VfB auswärts gastiert ist, ist der Gästeblock voll. Also egal, ob jetzt
ja, stimmt eigentlich auch.
Hamburg, Freiburg, Madrid oder Istanbul. Also das ist wirklich brutal an der Stelle. Wirklich
ja, mal. Stimmt eigentlich. Ich hab auch meinen näheren Freundeskreis, jemand, der Stuttgart-Fan, und der hat mir mal die Karten-Thematik auch mal erzählt. Insofern ja. Und ich meine, auf dem Samstag 15:30 Uhr in Hamburg, das geht ja gut, ne?
Ja, genau, das geht gut. Und vor allen Dingen können wir auch vorstellen, dass viele Leute sich dann einfach den Freitag mal noch Urlaub nehmen, weil die sind ja dann eh oben schon in Kiel und dann einfach gleich oben im Norden bleiben
logisch,
und dann
nach Hamburg kommen. Ja, eine super Kombination.
Ja, also gar nicht so blöd, ne? Also ich glaube, die
Organisation. Nee, das kann man ja super. Ja. Das würde ich persönlich auf jeden Fall machen.
Ja. Also. Weil ich glaube, den Donnerstag musst du dir eh Urlaub nehmen, wenn du halt Mittwoch 2045 ist, glaube ich, in Kiel spielst. Und dann kannst du auch den Freitag noch dranhängen und dann noch schön Wochenende in Hamburg. Also da werden sicherlich einige einen kleinen Nordtrip machen, etwas längeren. Und ja, der Gästeblock wird voll sein. Also immer, wenn man Fernseher einschaltet, der VfB spielt auswärts, dann hörst du die VfB-Fans. Also an der Stelle nochmal auch Props an alle organisierten und unorganisierten VfB-Fans. Die reisen ja tausende von Kilometern aktuell in ganz Europa mit dem Auto, mit dem Flieger. Also und wenn man mal sich die Leute anguckt und mal fragt, wie die halt dann irgendwie zu den Auswärtsspielen nach Europa kommen. Die nehmen die absurdesten Routen mit dem Flugzeug, damit es halt möglichst günstig ist. Also das ist schon stark. Oder fliegen dann direkt von Belgrad nach Bremen oder sonst was. Also das ist wirklich ganz, ganz große Klasse.
Ja, da brauchen wir noch ein, zwei Jahre, dann können wir uns damit auch beschäftigen. Gut, dann erstmal soweit. Vielen Dank, Sebastian.
Gerne.
Für die ganzen Einordnungen. Nochmal ganz kurz ein Tipp. Du wirst ja, also hab ich jetzt nicht gesagt, aber du wirst da am Samstag nicht in Hamburg sein.
Stimmt, leider nicht.
Bitte?
Leider nicht, genau.
Genau, leider nicht. Aber wir sprechen trotzdem Montag. Also du aus der Fernsehperspektive und ich erzähle ein bisschen aus dem Stadion, plus wie ich es wahrgenommen habe. Du hast dann irgendwie noch fünfmal Zeitlupe, die du mitdenken kannst, um das besser noch einzuordnen. Ich komme mit den Emotionen aus dem Stadion Montag. Ne? Aber
genau, ich werde mir auch auf jeden Fall noch von VfB-Fans auch noch ein bisschen was aus dem Gästeblock erzählen lassen, dass ich zumindest mal aus zweiter Hand noch ein paar Eindrücke euch
geben kann. Ja, sehr schön. Ja, okay, alles klar. Genau, und dann machen wir heute vielleicht auch mal wieder einen Tipp. Was denkst du denn, wie das Spiel ausgehen wird? Also vielleicht fangen wir mal an mit Kiel erstmal. Also vielleicht mal beide Spiele tippen. Also ich tippe mal das Leverkusen-Spiel und du das Spiel von euch in Kiel. Mhm. Und dann tippen wir das Spiel am Samstag. So.
Soll ich anfangen? Also
fang gerne an.
Genau, also gegen Kiel. Also ich hoffe, dass der VfB draus gelernt hat aus den Auftritten gegen Braunschweig und auch jetzt gegen Bern. Wenn der VfB seriös spielt und dann seine Leistung auf den Platz bringt und sich dann von, ich vermute mal, irgendwie am Anfang sehr wilden Kielern nicht aus dem Konzept bringen lässt, dann hoffe ich wirklich sehr, dass wir das einfach ganz, ganz humorlos ziehen und am Ende, ich sag jetzt mal, 3-1 gewinnen.
Ja, müsste man eigentlich auch von ausgehen, ne? Es sei denn, es entwickelt sich so eine Dynamik, irgendwie Kiel geht in Führung, dann hast du auch immer so ein bisschen Hexenkessel, weil das da ja auch sehr dicht ist und so weiter. Ich erinnere mich noch an ein Spiel, war das letzte Saison oder vorletzte gegen Dortmund, wo Dortmund natürlich nicht so gut drauf war, aber wo die dann so im Dunkeln, so ein bisschen im Nebel, die da abgezogen haben, ja.
Aber ja, eigentlich, ja. Keine gute Erinnerung ans Spiel in Kiel, weil ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, wir haben sogar verloren in der Bundesliga in Kiel. Also das letzte Spiel dort lief nicht besonders gut für uns.
Ja, okay. Ja, aber wenn alles gut geht, müsste das ein glatter Gang sein. Ne?
Ich hoffe.
Anders bei uns. Also denken wir, bei uns wird auch ein bisschen rotiert. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Augenmerk auf das Ligaspiel am Samstag. Also ich will jetzt hier nichts Absolutes sagen. Wir gehen in die Verlängerung. So, das sage ich jetzt.
Also ich wäre sehr damit zufrieden, wenn ihr natürlich Leverkusen schlagt und das gerne nach 120 Minuten.
Also ja, ich das kann ich mir gut vorstellen. So, und was denkst du, wie das Spiel am Wochenende ausgeht, am Samstag?
Auch da habe ich wirklich schlechte Erinnerungen an unseren letzten Auftritt bei euch. Wir haben das zwar gewonnen, aber das war ja so unfassbar spannend, dieses Spiel. Ich habe mal geguckt, am Ende hatten wir 66% Ballbesitz und haben eine halbe Stunde in Überzahl gespielt. Und dennoch hat es bis zur 88. Minute gedauert, bis dann Woltemade den Elfmeter reingemacht hat. Ja. Hat Vasil, der uns vorher dann zum Wahnsinn getrieben hat, auch noch eine rote Karte bekommen. Und am Ende waren es dann 3,36 zu 0,37 Expected Goals. Und das ist so hin und wieder die Geschichte vom VfB. Ne? Du weißt nicht, warum das dann so lange spannend war und nur 1-0 ausgegangen ist. Und ich hoffe sehr, wir sehen nicht wieder so ein Spiel. Aber ich glaube trotzdem auch nicht, dass es irgendwie deutlich wird. Also ich hoffe schon, dass wir gewinnen. Aber ich sehe dann 2-1 für uns.
Mm, ja, das Spiel hat mich übrigens hart genervt, dieses Spiel,
von dem du gesprochen
hast. Also jetzt weniger euretwegen, sondern eher wegen der Schiedsrichtergeschichte.
Ja, aber
das war nicht. So, und ich tippe jetzt genau andersrum, 2-1 für uns. Einfach nur aus Selbstzweck, weil das so sein muss, sonst ist es ganz schlecht.
Weißt du übrigens, wann der FC St. Pauli zum letzten Mal zu Hause gegen VfB gewonnen hat?
Zu Hause, da war ich garantiert dabei.
Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber du warst wahrscheinlich sehr, sehr, sehr jung.
Ich gehe seit 37 Jahren hin.
Okay, ja, dann warst du dabei, wahrscheinlich.
Ja, okay, sag mal bitte.
96.
Ja, da war ich auf jeden Fall dabei.
Das war Wahnsinn, oder? Also, dass es 30 Jahre her ist.
Ja, Aber ich habe das nicht mehr vor Augen. Ich habe so viele Spiele einfach nicht mehr vor Augen. Aber ich weiß das natürlich. Wir sind 95 aufgestiegen nach dem 5-0 damals und haben dann da gespielt. Sogar zwei Saisons genau, erste Liga.
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, es wird mal wieder Zeit für einen Sieg, aber nee.
Ja, na mach mal, komm, wir können das besser gebrauchen. Aber ja, ich meine, gut, ihr wollt einen Champions-League-Platz festigen. Aber wohl, man kann schon sagen, so mit 12 Punkten Abstand zum 7. Platz seid ihr echt gut dabei. Da kann man schon mal langsam planen, so oder so, ne, international zu spielen, wahrscheinlich nächste Saison, ne?
Ja, also ich glaube, das muss wirklich das große Ziel sein. Und wir hatten in der Champions-League-Saison ja schon gemerkt, dass manche Gegner ja einfach schon nochmal eine Spur einfach über unserem Niveau sind. Jetzt die Europa League, die passt vom Niveau, finde ich richtig gut. Da ist jetzt kein Gegner dabei, wo ich sage, gegen die haben wir keine Chancen. Jetzt haben wir auch zum Beispiel gegen AS Rom gespielt. Klar, in Rom verloren, aber da habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass wir das Spiel verlieren müssen. Und ich glaube, zu Hause ist jeder in der Europa League schlagbar. Jamie Leving hat ja gesagt, wir holen das Ding, mal gucken. Also ich hoffe, dass es halt möglichst weit geht. Aber
im Finale jetzt, gegen Freiburg.
Im Finale gegen Freiburg in Istanbul, das wäre doch was, ne?
So, also, das wäre es doch. Genau, ihr könnt glaube ich, nicht
auf nee, im Freiburg Halbfinale,
im Viertelfinale treffen, erst im Halbfinale.
Genau, im Halbfinale würden wir eventuell auf Freiburg treffen.
Ja. Ich bin da natürlich schon lange ausgestiegen bei diesen ganzen, wie was sein kann. Ich weiß gar nicht, kann überhaupt das Finale gegen Freiburg sein? Ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube, wir würden im Halbfinale, also wenn wir halt beide Mannschaften alles gewinnen, ich glaube, dann treffen wir im Halbfinale aufeinander.
Okay.
Also auch Finale,
natürlich.
Ja, also ja, wäre halt ein bisschen langweilig eigentlich, ne? Aber da spielst du schon mal Halbfinale in der Europa League und dann gegen Freiburg vielleicht. Ne?
Ja.
Auch das würden wir nehmen. Nee, es ist halt gerade wirklich für VfB-Fans wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich meine, ich bin jetzt schon so lange dabei, dass ich auch schon die alten guten Zeiten miterlebt habe. Aber es sind ja wirklich viele Leute, junge Leute dazugekommen, als der VfB in der zweiten Liga gespielt hat. Halt Sven Mislintat, Materazzo und so weiter. Und da haben wir echt schon auch noch viel Scheiße gefressen. Und da gibt's halt wirklich Fans, die kennen das gar nicht. Also wie es sich anfühlt, viele Spiele zu gewinnen und keine Spiele mehr zu verlieren. Wir hatten eine Saison oder ein Kalenderjahr, da haben wir kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Und die Fans sind trotzdem immer überall hingefahren in der Gewissheit, wir gewinnen sowieso nicht. Ne? Und das fühlt sich jetzt wirklich so gut an. Und ich gönn's halt wirklich den Leuten, die noch gar keine guten Zeiten mit dem VfB erlebt hatten, dass die jetzt mal einen VfB erleben dürfen, der halt dann einfach gegen Real Madrid spielt zum Beispiel.
Ja, dann tut ja auch so ein kleiner Ausrutscher am Samstag nicht viel. Gut, Sebastian, ich danke dir für die tollen Einblicke und sag Dankeschön für deine Zeit.
Sehr gerne.
Wir hören uns Montagabend wieder und dann schauen wir, wie es gelaufen ist.
Ja, ich bin gespannt.
Ne? Alles klar.
Danke dir. Ciao.
Bis dann, ciao. Ja, und den Hörerinnen wünsche ich wie immer ein schönes Spiel am Samstag. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Immer weiter, lass den Kopf nie hängen. Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen. Gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie. Und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.